Wir haben die Gebetswoche, heute geht es los. Und wenn ihr euch die Gebetslesung etwas angesehen habt, dann seht ihr, dass das Thema des Reformationsjubiläums mit den Lesungen von Bruder Heinz auch in dieser Gebetslesung verarbeitet wurde. Und das war für mich Anlass, heute auch in dieser Predigt, Timo hatte mich gebeten, heute nicht die Lesung zu lesen, sondern eine Predigt zu halten, das Thema der Reformation noch einmal aufzugreifen. Es ist ja eigentlich noch nicht mal ein Monat her, der 31. Oktober, wo wir dieses 500-jährige Jubiläum gefeiert haben. Und eigentlich war das ganze Jahr Feier des 500. Jubiläums. Ich weiß nicht, was ihr als Gemeinde gemacht habt. Wir als Vereinigung haben auch etwas gemacht. Wir haben bereits vor 2 Jahren, haben wir in Wittenberg, dort wo der Anschlag der Thesen geschehen ist, dort gibt es einen großen Luthergarten, in dem 500 Bäume gepflanzt wurden. Und wir haben dort auch einen Baum gepflanzt. Solltet ihr jemals nach Wittenberg kommen, dann geht in diesen Garten und merkt euch die Nummer 82. Das ist der Baum der Niedersachsenvereinigung, ein Rotahorn. Und weil in diesem Garten Bäume stehen, wo Kirchen aus aller Welt einen Baum gepflanzt haben, und für viele das ganz schön weit weg ist, der Baum direkt neben uns ist von einer Kirche aus Kanada gepflanzt worden. Die können ja auch nicht regelmäßig kommen, um ihren Baum zu gucken, ob er in Ordnung ist, ob es ihm gut geht. So ist das Konzept dieses Luthergartens, dass jede Kirche, die dort einen Baum gepflanzt hat, einen anderen Baum im Gebiet ihrer Kirche pflanzen soll. Und damit ein Netzwerk von diesem Garten in die ganze Welt sich verbreitet. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Also die Kirche neben uns, also der Baum mit dem Baum neben uns, wird einen Baum vielleicht in Toronto oder wo gepflanzt haben, einen Komplementärbaum. Und wir haben erst in diesem Jahr am 22. Juli unseren Komplementärbaum gar nicht weit von hier in Uelzen auf dem Campus am Stadtwald gepflanzt. Also dort im Luthergarten steht ein Rotahorn und dort in Uelzen steht eine Kugelsumpfeiche. Wenn ihr mal da seid, geht um die Gemeinde rum, es ist auch ein schönes Schild da, da steht das drauf, dieser Komplementärbaum, die Verbindung zum Luthergarten. Und ich denke, es lohnt sich wirklich, sich mit der Reformation, was sie wirklich uns gebracht hat, immer wieder auseinanderzusetzen und ich hoffe nicht, dass wir in diesem Jahr Schluss machen dabei. Die Gnade Gottes wurde bei der Reformation wiederentdeckt. Und ich denke, man muss sich bewusst machen, was das bedeutete. Martin Luther hatte ja ein Schlüsselerlebnis in seinem Leben, das war im Jahr 1505, als er Jura studiert hatte und als Dozent zurück nach Erfurt kommen sollte und dann 5 Kilometer vor Erfurt zu Fuß unterwegs war und in dieses berühmte Gewitter kam. Und das sagt uns so ein wenig, in welcher inneren mentalen Situation sich Luther befunden hat. Sein Leben war geprägt von Angst. Als er dort diesen Blitz erlebte, der direkt neben ihm einschlug und ihn zu Boden warf durch diesen Windhauch oder den Luftzug, da hatte er eine solche Angst, wenn er ihn jetzt getroffen hätte, dass er nicht erlöst gewesen wäre. Das Ganze lag daran, dass man zu dieser Zeit an das Konzept der sogenannten überverdienstlichen Werke glaubte. So, das könnt ihr hier sicherlich jeder von euch erklären. Was die überverdienstlichen Werke sind? Wisst ihr, was das ist? Ja, genau. Also man ist davon ausgegangen, dass Gott so ein gestrenger Richter ist und dass jeder Mensch, wenn er von ihm angenommen sein will, dann muss er eine gute Portion gute Werke tun. Aber da die Menschen alle wirklich böse sind, schafft es niemand, die Batterie der guten Werke vor Gott richtig zu laden. Also jeder Mensch hat eigentlich zu wenig gute Werke, sodass Gott zu ihm sagt, nee, war nichts mit deinem Leben. Aber da ist so eine Handvoll besondere Leute, die Heiligen, wie Elie sagte. Diese Heiligen zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur ausreichend gute Werke für ihre eigene Rechtfertigung getan haben, sondern noch ein bisschen mehr. Das heißt, sie haben noch mehr, als sie eigentlich verdienen müssten, um vor Gott gut dazustehen. Und deshalb nennt man diese Werke auch die überverdienstlichen Werke. Und das war so die Atmosphäre, in der Martin Luther lebte. Und als ihr werdet sicherlich in diesem Jahr auch den manch einen Luther-Film gesehen haben, da wird das so richtig schön dargestellt, wie Luther dann auch nach Rom kommt und wie er sieht, wie diese Werke, diese überverdienstlichen Werke verkauft werden. Und deswegen ist seine 95 Thesen, die richten sich gegen diesen sogenannten Ablasshandel. Aber wer sich mit Martin Luther beschäftigt, der wird merken, dass er, selbst auch als er auf die Spur kam, auf die Spur der Gnade, dass sein Leben immer noch von Angst geprägt war. Obwohl er nach diesem Gewitter der heiligen Anna, was seine persönliche Heilige war, sofort versprochen hatte, Mönch zu werden, das war für ihn so eine Art Garantie, dann doch ein gutes Leben zu führen, das bei Gott ankommt, war sein Leben viele, viele Jahre von Angst geprägt. Und es dauerte lange, bis er diese Gelassenheit der Gnade Gottes in seinem Leben, auch im Innern, spürte. Wenn wir über so etwas nachdenken, dann kommt uns manchmal der Gedanke, dass wir sagen, naja, das war halt früher so im Mittelalter. Das Leben der Menschen im Mittelalter, das war angstgeprägt. Heute ist das anders. Ist es wirklich heute anders? Ich bin da auf einen Begriff gestoßen, den ich aus meiner Kindheit sehr gut kenne und manch einer von euch wird ihn sicherlich auch noch kennen. Er nennt sich die Angst in Jakob. Wer von euch kennt diesen Begriff noch, Angst in Jakob? Ja. Wer von euch weiß, was das ist, die Angst in Jakob, wie sie zustande kommt? Ich erkläre es euch. Also wir Adventisten glauben ja, dass Jesus, wahrscheinlich nicht nur wir Adventisten, wir glauben, dass Jesus jetzt im himmlischen Heiligtum ist. Und zwar ist er im Allerheiligsten. Und dort im Allerheiligsten, da sitzt er vor einem Tisch und auf diesem Tisch ist ein Buch. Welches Buch ist das? Das Buch des Lebens. Und er hat einen schönen Füllfederhalter und in dieses Buch jedes Mal, wenn jemand bittet um Vergebung seiner Sünden, dann macht er ein Häkchen, wenn der Name nicht schon drin steht, ein Häkchen, ja, Detlef hat wieder gebetet, ihm sind die Sünden vergeben und Detlef steht im Buch des Lebens. Und Detlef steht so lange im Buch des Lebens, bis er wieder Mist gebaut hat. Dann wieder durchgestrichen. Und beim nächsten Mal Tippex und Detlef steht wieder im Buch des Lebens. Und jetzt kommt ja irgendwann der Zeitpunkt, wann diese Zeit beendet wird. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, den Gott nur allein kennt, wo dieses Buch des Lebens zugeklappt wird und Jesus sich auf den Weg macht, um zurück auf die Erde zu kommen und praktisch die neue Welt einzuläuten. Und dann geht er aus dem Heiligtum heraus und wir stellen uns das mal sehr irdisch vor. Er geht dann in die Garderobe und wird dort seinen herrlichen Gottesmantel anziehen, wird sich auf seine Wolke setzen und wird zu uns kommen. Und jetzt ist die große Frage, wie lange dauert das von diesem Augenblick, wenn das Buch zugeschlagen wird, bis zu dem Augenblick, wenn er tatsächlich auf dieser Erde erscheinen wird? Und da fällt uns vielleicht so ein Satz ein, dass ein Augenblick im Himmel wie 1000 Jahre auf der Erde sein können. Und damit stellt sich die große Frage, was ist nun, wenn irgendjemand von uns in dieser Zeit, wie lange sie auch sein mag, doch noch einmal sündigt? Gibt es die Chance, dann noch erlöst zu werden, wenn das Buch des Lebens bereit zu ist und Jesus noch nicht wiedergekommen ist? Und da, ich will das jetzt gar nicht groß vertiefen, auf jeden Fall kann ich mich leibhaftig daran erinnern, dass in meiner Kindheit große Diskussionen über diese Zeit war, die Zeit, wo das Ende der Gnadenzeit eingeläutet war, aber Jesus noch nicht da war. Und ohne dass wir jetzt in große Gespräche kommen, wird sicherlich manch einer aus dieser Zeit diesen Begriff kennen. Und es sind in dieser Zeit manche theologische Kapriolen entstanden über eine Beziehung zwischen der zugerechneten und der verliehenen Gerechtigkeit, wo unsere Erlösung sich zusammensetzt, zum Teil aus dem einen und zum Teil aus dem anderen, und das eine halt unsere Heiligung darstellt. Ich will es nicht weiter vertiefen. Auf jeden Fall ist daraus eine wirkliche Angst entstanden. Ich habe erst letztes Jahr habe ich in der Gemeinde Hannover Süd darüber ein Seminar gehalten und da sagt eine ältere Schwester, deren Vater Prediger war, das ist die Angst, die mich mein ganzes Leben begleitet. Die Angst in Jakob. Jakob, das war ja der Mann aus dem Alten Testament, der eigentlich schon vor seiner Geburt von Gott gesegnet war. Seine Mutter hat ihm das schon erzählt, dass da eine Verheißung auf seinem Leben lag. Und der Mann, der hat einen Mist nach dem anderen gebaut. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Text mal in 1. Mose 28 gelesen habt, als er dann in der Wüste liegt und diesen Traum von der Himmelsleiter hat. Wenn man sich sein ganzes Vorleben ansieht, dann müsste Gott ihn doch verurteilt haben nach Strich und Faden. Hör mal, Freund, vor deiner Geburt habe ich schon Segen über dich ausgesprochen. Du nimmst alles selbst in die Hand. Was bist du denn für ein Typ? Jetzt kehr dich doch mal um. Aber wenn ihr diesen Text lest, dann passiert nichts anderes, als dass Gott seinen Segen bedingungslos wiederholt. Und als er dann bei seinem Onkel Laban ist, da wird er auch von dem Onkel nach Strich und Faden betrogen. Aber er sagt zu Laban dann am Schluss, ich wäre untergegangen bei dir, wenn Gott mich nicht gesegnet hätte. Also eigentlich ist er ein Mann, der sich des Segens Gottes voll bewusst ist. Und dann kommt dieser Kampf am Jabbok. Und da bricht es wieder aus ihm heraus, diese Angst. Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Und das ist das Motiv dieser Angst in Jakob. Eigentlich sind wir Gesegnete und trotzdem getragen von dieser Angst. Ist das gerechtfertigt? Ist das gerechtfertigt? Ich möchte eine Textbetrachtung einladen durch ein Zitat von Martin Luther und ein Zitat von Ellen White. Martin Luther, und ich denke, das muss wohl in der späteren Zeit seines Lebens geschrieben worden sein, da sagt er, wenn ich mich selbst ansehe, dann weiß ich nicht, wie ich erlöst werden kann. Wenn ich dagegen auf Jesus sehe, dann weiß ich nicht, wie ich verloren gehen kann. Ellen White schreibt, wenn ich alles Gute, alles Heilige, alles Edle und alles Liebenswerte im Menschen zusammentragen würde, um es dann den Engeln Gottes als meinen menschlichen Beitrag der Erlösung zu präsentieren, würde das im Himmel als Hochverrat zurückgewiesen werden. Da klingt etwas anderes. Da klingt etwas anderes. Was haben wir für ein Gottesbild? Und ich denke, das hängt ganz viel mit unserem Gottesdienstbild zusammen. Woher stammen wir? Wo bin ich groß geworden? In welchem Kontext bin ich groß geworden? Und ich merke, dass ich in den 40 Jahren, wo ich Prediger bin, dass ich mich mit vielem auseinandergesetzt habe, wo ich es heute besser weiß. Und dann merke ich doch, wie die Angst aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend durchschwingt. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Was machen wir damit? Ich stelle mir die Frage, als das Volk Israel in Babylon im Exil war, was haben sie für ein Gottesbild gehabt? Gott bestraft uns. Der will das, dass wir hier sind. Der hat nur Böses mit uns im Sinn. Das war so das Umfeld, der Kontext, in dem sie lebten. Und das musste eigentlich so entstehen. Und dann schreibt Jeremia ein Wort Gottes und sagt ihnen, so ist es nicht. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leids. Dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das heißt, Gott stellt immer wieder sein Wort und sein Herz gegen unser Empfinden. Und deswegen brauchen wir das, dass wir solche Texte, in denen Gott sich gegen unser Empfinden stellt, dass wir sie lesen und dass wir sie auf unser Herz wirken lassen. Und das möchte ich jetzt mit euch machen. Ich möchte einen Text lesen, den ich mit euch jetzt mal so Wort für Wort etwas näher ansehen möchte. Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und den könnt ihr gerne mit aufschlagen. Ich lese drei Verse aus diesem ersten Kapitel dieses Briefes von Paulus. Und ich denke, Paulus gehört sehr wohl zu denen, die inspiriert waren und die uns sagen können, so wie auch im Römerbrief, wie ist Gott wirklich? Und darauf wollen wir hören. Ich lese Epheser Kapitel 1, die Verse 4 bis 6. Ich lese nach Luther. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadlich vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Ich denke, so eine Aussage, geballte Theologie von Paulus, die muss man sich näher ansehen. Und das möchte ich mit euch jetzt machen. Ich möchte mir mit euch die Frage stellen, was sagt uns Paulus da? Und das wollen wir auf unser Herz wirken lassen. Das Erste, was wir hier gleich am Anfang dieses Textes finden, ist, denn in ihm hat er uns erwählt. Das ist mal die Tatsache Nummer eins. Da hat uns irgendjemand ausgewählt. Wer hat hier wen ausgewählt? Paulus schreibt an die Gemeinde, also das uns, das sind wir. Und wenn wir sagen, dass Paulus diesen Brief auch an uns geschrieben hat, dann gilt das jedem Einzelnen von euch, der jetzt hier sitzt. Paulus sagt, ihr, jeder Einzelne, ihr seid auserwählt. Wir werden gleich sehen, wozu. Aber jetzt kommt gleich am Anfang ein ganz wichtiger Punkt. Wann hat diese Auserwählung stattgefunden? Und das ist, denke ich mal, sowas von unmissverständlich in diesem Text. Wann hat Gott dich auserwählt? Und er hat gesagt, nicht, dass irgendjemand schon denken konnte, dass deine Eltern irgendwann vorhatten, dich zu zeugen. Gehe ich noch weiter zurück, wo auch deine Eltern noch nicht gelebt haben, auch deine Großeltern noch nicht gelebt haben, wo noch nicht mal Adam und Eva gelebt haben. Ehe der Welt grundgelegt war, hat Gott sich entschieden, dich und mich auszuwählen. Ich denke, er macht das so deutlich, um uns zu zeigen, wir haben keine Chance, irgendwie daran zu drehen. Dass meine Eltern mich im Jahre 1952 gezeugt hatten, da konnte ich nicht mitreden. Ich habe nie die Chance, die leiseste Chance einer Entscheidung gehabt, dass ich als Mensch auf diese Welt komme. Genauso unsere Kinder Inga und Jared, die hatten keine Chance mitzubestimmen, ob sie von uns in diese Welt hineingesetzt werden. Genauso hat kein Mensch von uns eine Chance, an dieser Erwählung Gottes nur ein Sterbenswörtchen mitzureden oder überhaupt nur darüber nachzudenken. Das ist etwas, ist Einbahnstraße hoch drei, außerhalb unseres Einflussbereiches. So, und jetzt ist die Frage, was hat Gott denn da erwählt? Ich finde das interessant, wie Luther das formuliert. Er hat uns erwählt, dass wir heilig und untadlich vor ihm sein sollen. Und wenn ich hier gucke, ich finde hier keine Bedingung dafür. Da steht nicht, dass ich sie als heilig und untadlich sehe, wenn sie denn das und das und jenes, das finden wir hier nicht. Wir finden hier lediglich noch eine kleine Grundlage, so ein Fundament. Na, das ist das größte Fundament, was es in der Liebe. Das heißt, Gott hat sich entschieden, vor Grundlegung der Welt, dass er uns lieb hat. Und dass er, egal was wir machen, egal, was der verlorene Sohn getan hat, der dachte, dass er nur noch Knecht ist. Das ist das Nächste, was hier steht. Ich werde ihn als heilig und untadlich ansehen. Weil er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Das ist es, was er damals gemacht hat. Er hat gesagt, ich werde Menschen schaffen und dann werde ich irgendwann meinen Sohn auf diese Erde schicken, der Bruder von ihnen wird, der genauso geboren wird in diesem Geschlecht, und wenn er mein Sohn ist und er der Bruder und Schwester oder wir seine Schwestern sind, Habe ich in der Mathematik mal gelesen, wenn zwei Größen einer dritten gleich sind, sind sie auch untereinander gleich. Das heißt, wenn das sein Sohn ist und wir die Geschwister von Jesus sind, dann sind wir alles Gottes Kinder. Und das hat er vor Grundlegung der Welt entschieden. Warum macht Gott das? So was Bedingungsloses, warum macht er das? Und da sagt der Text hier, ja, das hat er gemacht aus dem Wohlgefallen seines Willens. So einfach ist das. Begreifen kann ich das nicht, aber es steht hier einfach nur. Das heißt, Gott hat einen Willen, der ist wohlgefallen. Zu unserem Wohlgefallen. Und wenn das Universum das sieht, und jetzt sind wir schon bei Vers 6, dann stimmt das gesamte Universum ein und sagt, wow, Lob Gottes, zum Lob seiner herrlichen Gnade, dieses Geschenk, Lob seiner herrlichen Gnade. Ein Gott, der sich so etwas ausdenkt, der selbst Menschen, die sündigen, als seine Kinder annimmt. Das ist unvergleichlich. Das gibt es nirgends. Das ist nur dieser Gott. Begnadet hat er es in dem Geliebten. Wie kann er uns verwerfen, wenn er seinen Sohn nicht verwirft? Mit dem hängt alles zusammen. Gnade ist ein Geschenk Gottes. Er hat sich dazu entschieden, jeden Einzelnen von uns zu beschenken, du bist toll. Du bist unheilig. Ich gucke nicht auf deine Runzel. Ich gucke nicht auf den Mist, den du gebaut hast, weil du mein Kind bist. Das ist wie mit unseren Kindern. Ich kann meinen Kindern auch nichts übel nehmen. Und weil sie mal nicht so funktionieren, wie ich mir das so dachte, komme ich doch nie auf die Idee, so, jetzt bist du mal für eine Zeit lang raus aus der Familie. Kinder bleiben Kinder. Kinder bleiben Kinder. Und das ist auch wie mit dem Taschengeld. Wir verdienen, da wo wir arbeiten, verdienen wir Geld für das, was wir leisten. Aber meine Kinder haben nicht Taschengeld für das, was sie geleistet haben, gekriegt, sondern weil sie meine Kinder sind. Gott beschenkt uns nicht für irgendeine Leistung, sondern weil wir seine Kinder sind. Man könnte sagen, na, das ist ein Einzeltext von Paulus, aber ihr könnt heute die Konkordanz durchsuchen. Nur noch mal ein Beispiel, 2. Timotheus 1, Vers 9 und 10. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Das Neue Testament ist voll von dieser Aussage, von diesem Gottesbild, von diesem gnädigen Gott. Und ich denke, solche Texte müssen wir auf unser Herz wirken lassen, damit das, wie wir geprägt sind, nicht durchschlägt. Ein letzter Gedanke. Wie geht es uns denn jetzt? Wenn ich jetzt die Frage stellen würde, und das habe ich schon öfter in der Predigt gemacht, stell dir vor, 12 Uhr, jetzt, in diesem Augenblick, kommt Jesus Christus wieder. Wärst du dabei? Bist du bei Gott angenommen? Bist du ganz sicher? Oder geht es dir wie Jakob? Ja, aber wie ist das mit unserer Sicherheit? Manchmal scheint es mir wie das Pfeifen im Keller zu sein. Nein, ich habe keine Angst. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wie ist das mit unserem Bewusstsein, erlöste Kinder Gottes zu sein? Hier habe ich noch einen schönen Text für euch, den könnt ihr euch mal als ganzes Kapitel heute Nachmittag nochmal durchlesen, wenn ihr die Zeit habt. Im ersten Brief des Johannes habe ich diese Perle für mich gefunden. 1. Johannes Kapitel 5, Verse 11 bis 13. Da schreibt Johannes, und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Euch, die ihr glaubt, an den Namen des Sohnes Gottes. Ich finde das sehr schön, wie Johannes das hier schreibt. Liebe Gemeinde, ihr wisst das, dass ihr erlöst seid. Und das war für mich jetzt die Frage, wie baut er das auf? Johannes, wie baust du denn das auf? Warum kannst du uns einfach was sagen und dann kannst du sagen, wir wissen das und wir zweifeln nicht mehr? Und das ist das, was ich euch heute Nachmittag mal bitte, so im Kontext zu lesen. Johannes schreibt hier vom Zeugnis Gottes. Ich lese mal ein paar Verse davor. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer. Denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Das heißt, es gibt in dieser Welt ein Zeugnis, das größer ist als jedes Zeugnis von irgendeinem Menschen. Und das ist das Zeugnis Gottes. Und im Kontext baut er das ein in das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und davon spricht Johannes. Das heißt, ich bin erlöst, das kann ich mir so als ein Mantra einreden. Aber ob es wirklich wirkt, weiß ich nicht. Aber es gibt etwas, was wirksamer ist. Das ist, wenn ich mein Herz öffne, dem Heiligen Geist gegenüber. Und wenn der Heilige Geist in mein Herz hineinspricht, dann wird er in mein Herz Worte der Gnade sprechen. Und dann wird er solche Worte, wie Paulus sie gesprochen hat, wird sagen, hör mal, du bist erwählt. Du bist erwählt vor Grundlegung der Welt. Du musst keine Angst haben. Die Angst in Jakob, die brauchst du nicht. Du bist gesegnet. Und das sagt uns nicht irgendjemand. Das sagt uns der Heilige Geist, Gott selbst, in unser Herz. Ihr Lieben, ich glaube, dass eine Gemeinde, die in diesem Bewusstsein lebt, jeder Einzelne, in diesem Bewusstsein von Gott Beschenkte zu sein, in diesem Bewusstsein zu leben, dass dieses Geschenk wirksam ist, dass dieses Geschenk uns zweifellose Hoffnung gibt, zweifelloses Angenommensein vor Gott, dass eine solche Gemeinde, wie damals zu Pfingsten, einen Einfluss auf ihre Umwelt haben wird, der bombastisch ist. Dem kann eigentlich niemand widerstehen. Ich glaube, das ist das, was damals zu Pfingsten passiert ist, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Eigentlich waren sie alle im Haus. Und trotzdem wundern sich die Leute, was hier geschieht. Ich glaube, dass Menschen auch heute sich darüber wundern, wenn Menschen dieses Leben in der Gnade aus vollem Herzen, weil es Zeugnis Gottes ist, leben. Und das wünsche ich euch. Das wünsche ich jeder Gemeinde, jedem Einzelnen von uns. Gott segne uns als Begnadete. Amen.